Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin und wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Gunter Narr vom Gunter Narr Verlag. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag und zum 50. Jubiläum von Ihrem Verlag, Herr Narr. Das sind zwei runde Sachen, die Sie hier dieses Jahr feiern können.
Ja, das ist ganz enorm. An meinen Geburtstag habe ich natürlich gedacht, das kam nicht überraschend, aber das Jubiläum mit 50 Jahren, das kam dann doch etwas überraschend. Wenn man so im Tagesgeschäft ist, dann denkt man daran nicht, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die waren sehr stolz und sehr froh und hatten da auch ein schönes Fest vorbereitet und im Nachträglich muss ich sagen, das war wunderbar. Wir haben ja in der Zwischenzeit noch Verlagszuwachs bekommen und von diesem Verlagszuwachs, zwei Verlage waren das im Wesentlichen, kannte ich und viele unserer Mitarbeiter die Autoren noch nicht und die hatten wir auch eingeladen, sodass es auch hier sehr schöne Begegnungen gab und war wunderbar.
Kennen Sie alle Autoren, die bei Ihnen veröffentlichen?
Also meine Autoren kenne ich fast alle. Ja, ich war die ganzen 50 Jahre über von Anfang an bei Fachkongressen, Fachtagungen, Romanistik, Germanistik, Anglistik, all diese Fächer. Und dann hat man sehr viele Autoren kennengelernt, also auch nicht Autoren, aber Wissenschaftler. Und da ich selber aus der Wissenschaft komme, kannte ich viele schon vorher. Also es war nicht völlig neues Gebiet für mich, sondern ich kannte die Namen. Auch damals, vor 50 Jahren, gab es ja richtig große Namen. Auch in Tübingen, überall, das waren große, bekannte Professoren. Das hat sich jetzt geändert, es dürfen ja auch Assistenten, jeder darf zu einem Kongress, aber früher waren fast nur die Professoren dort ganz rigide in der Anglistik. Da durften nur richtig ordentliche Professoren, ein Habilitierter war schon nicht zugelassen und dann wurde das zelebriert mit englischer Band und mit allem Möglichen und wir als Verlage, die wir waren ja nicht habilitiert, aber wir waren auch zugelassen und Gott sei Dank ist es dann recht schnell übergegangen, zunächst die Habilitierten und dann einfach alle. Was ja auch richtig ist, es geht ja um die Wissenschaft und nicht um den Grad innerhalb der Universität.
War das so ein bisschen eine abgeschlossene, elitäre Gruppe?
Ja, die Anglisten waren ziemlich abgeschlossen, die Romanisten waren immer offen. Romanisten sind ja Leute, die das Leben lieben und die waren immer viel offener von Anfang an, die Germanisten auch. Aber die Anglisten waren sehr abgeschlossen, da wurde sehr auf Rang und Stellung betrachtet.
Würden Sie sagen, es ist Bedingung und essentiell, dass man als Verleger seine Autoren auch kennt, persönlichen Umgang pflegt?
Meine ich schon. Ich habe immer, auch wenn ich den Autor, der mich vielleicht wegen eines Titels angeschrieben hat, nicht kannte, habe ich versucht, ihn zu treffen, zu besuchen oder in Verlag eingeladen. Das machen wir übrigens auch heute noch. Wir laden alle Autoren zu einem Gespräch in den Verlag ein, weil dann auch andere Mitarbeiter dabei sind, die zum Beispiel Herstellungsfragen klären können oder Lektoratsfragen oder Vertriebsfragen und man möchte sich kennenlernen. Ich denke, dass das schon, wenn es möglich ist, wir haben auch natürlich Autoren in Amerika, klar, die kommen nicht her, aber sonst halten wir das durch und dadurch kennt man sehr viele Leute und insgesamt sehen die dann auch, wie der Verlag und die Mitarbeiter positioniert sind, wie die Zusammenarbeit ist. Man möchte ja ein gemeinsames Projekt machen, das soll auch zum Erfolg führen und da ist es sehr schön, wenn man vorher sich kennenlernt.
Was zählt da für Sie noch, außer jetzt der fachlichen Qualität des Geschriebenen?
Also die fachliche Qualität ist natürlich Voraussetzung, das ist ganz klar. Es zählt aber auch die Innovation. Ich habe viele Titel mit Autoren gemacht, auch eine ganze Reihe damals zur Medienethik, bevor Perksen und dieses Institut in Tübingen stand, hatten wir vorher schon neue Sachen ausprobiert und man hat immer solche kleine Spielwiesen, wenn es dann klappt, ist gut und wenn nicht, geht der Verlag noch nicht bankrott. Und dann hat man doch auch viel Innovation, manchmal hat man das probiert. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Vor 2 Jahren war bei einer Tagung vom Institut für Deutsche Sprache zum ersten Mal unter den Wissenschaftlern die Genderlinguistik im Gespräch. Und ich habe dort eine Schweizer Autorin, die vorher in Deutschland war, getroffen und habe gesagt, Sie haben doch schon einige Beiträge geschrieben, hätten Sie nicht Lust, wir brauchen jetzt mal ein sachliches Buch zur Genderlinguistik. Und dann waren wir der Erste, der vor einem Jahr dieses Buch rausgebracht hat, mit großem Erfolg, weil sich auch öffentliche Institutionen, alle müssen sich und möchten sich mit dem Thema befassen. Und dann ist es ganz gut, wenn man fundierte Ansichten hat von Wissenschaftlern oder wir haben dann immer mal wieder kleine Auflagen, klein, das heißt, wir fangen mit 300 an, wenn ein neues Thema in der Fremdsprachendidaktik oder sonst was, um das auszuprobieren. Und diese Innovation ist genauso wichtig wie die Standardwerke, wie Werke anerkannter Wissenschaftler, anerkannter Professoren. Aber wichtig ist für mich immer das Thema.
Und dann strecken Sie auch selber Ihre Fühler aus und gehen in die Akquise.
So ist es, so ist es. Wir haben regelmäßig Programmkommissionssitzungen, vor allem auch nach den Kongressen. Es ist ja immer so, dass in den Semesterferien und in der vorlesungsfreien Zeit, muss man sagen, Kongresse stattfinden. Und wir haben 3 Lektorate und noch 2 Auszubildende, also Volontäre. Und wenn die von den Kongressen zurückkommen, dann ist so der Zeitpunkt zu besprechen, nicht nur wie war es, wen habt ihr getroffen, gibt neue Autoren und so weiter. Früher hat man bei den Kongressen seine Produktion gezeigt, war am Verlagsstand und hat dann mit den Leuten geredet. Seit einigen Jahren ist es anders. Man hat seinen Verlagsstand als Treffpunkt, dort liegen auch dann die Bücher aus, aber die Lektoren gehen auch in die Vorträge, um diese Autoren zu hören, wie sie ankommen, worüber sie sprechen, ob sich daraus irgendetwas, ein Buch gestalten lässt. Und diese hat sich auch die Vortragsart auf den Kongressen verändert. Und wenn die dann also auch von den Kongressen zurückkommen, dann unterhält man sich, was war Neues, wohin geht's, was habt ihr für Gefühle und so weiter und so fort. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Wie sehr spüren Sie, dass auch Wissenschaftler unter diesem Veröffentlichungsdruck stehen quasi? Nur wer viel veröffentlicht, ne, kann irgendwie Karriere machen?
Also der Veröffentlichungsdruck ist schon da. Es ist nicht nur, dass man eine Dissertation schreiben muss, um Assistent zu werden oder sich möglicherweise habilitieren muss mit einer Habilitationsschrift oder kumulativ, um Professor zu werden. Wenn auch wenn man das schon ist, ist der Dissertation, Publikationsdruck schon spürbar. Manchmal ist auch die Universitätsleitung, man möchte sich ja profilieren, davon hängt auch viel Geld ab. Und dann das internationale Renommee. Und das ist jetzt besonders stark mit der Digitalisierung vorangekommen. Also die Professoren erwarten, dass man ihr Buch, die Texte in alle Welt bringt, sodass jeder darauf zugreifen kann. Und da sind wir einer der Führenden gewesen, dank der technischen Ausbildung meines Sohnes, diese digitale Welt. Und wir machen alle Bücher neuerdings nicht nur als Papierbuch, nach selbstverständlich, sondern auch als E-Book oder andere Formen, sodass diese Texte auch über Plattformen und so weiter zu finden sind und jeder kann sich einklicken, wenn neue Bücher kommen, kann in dem Buch lesen, kann sehen, passt es für mich, ist es gut. Und es soll dann weitergeführt werden, dass man zum Beispiel aus einem Buch nicht nur 1-2 Kapitel kauft für, was weiß ich, 1,80 €, nicht das ganze Buch, wie eben die Interessen und die Wichtigkeiten sind. Und wir haben in den letzten 2-3 Jahren eine Steigerung dieser elektronischen Produkte. Bei den Geisteswissenschaften ist es nicht so stark. Da haben wir etwa 30-31%. Aber in dem anderen Verlag, der UVK, also ein wissenschaftlicher Verlag mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaft, Betriebswissenschaft und so weiter. Da sind wir schon bei 42% elektronische Produkte. Das heißt, wenn abends jemand, ein Steuerberater, was weiß ich, sitzt und er braucht dringend was, dann guckt er rein und sieht, ob zu seiner Fragestellung, zu seinem Thema, was es für Bücher gibt. Und dann findet er hoffentlich unsere gleich weit vorne und bestellt die ganz schnell und so weiter. Das ist durch die berufliche Veränderung und das ist eine ganz große Geschichte und das ist für uns sehr, sehr wichtig.
Und das funktioniert auch schon mit den entsprechenden Erlösmodellen, weil im Journalismus ist es ja noch nicht so. Oder die klagen ja sehr, zumindest da die Verleger, im jetzt Fachbuchbereich. Da funktioniert es?
Im Fachbuchbereich funktioniert es so, dass die Universitäten, nicht nur hier in Deutschland, besonders auch in Österreich und auch in der Schweiz, uns anrufen und sagen, die Studenten benötigen die und die Bücher. Gibt es die bei euch als E-Book? Dann hätten wir gern die und die und die Bücher für die Universität, um die in diesem Netz, Universitätsnetz, Open Access zu stellen. Und dann verkaufen wir diese Bücher, also ein Buch, das vielleicht als Lehrbuch 29,80 oder 24 kostet, das kostet dann halt 200, 300 oder je nach Größe Universität und dann verkaufen wir diese Pakete und dann kann die Universität, ohne dass sie alles jetzt in Papier bieten muss, das alles den Studenten anbieten. Das ist sehr gut, es kommt sehr gut an und ist dadurch, dass wir darauf eben vorbereitet sind, auch sehr schnell durchführbar. Ich selber könnte es nicht mehr, aber das ist die Jugend. Ich sage immer, ich habe auch viele Innovationen bewegt und jetzt ist die Jugend, die diese Innovationen bewegt. Aber das ist sehr positiv, ja, das ist sehr positiv. Und es gibt Länder, wo die deutsche Sprache, auch die deutsche Wissenschaft, ungeheim wichtig ist. Ja, das ist, wir waren vor 3 Jahren bei einem Germanistenkongress in China. Da waren etwa 2000 Teilnehmer. Und dann hat diese Universität von Shanghai etwa für 20.000 Euro anschließend Bücher bestellt. Also die haben natürlich genau geprüft, kritisch, Zeitschriften nehmen sie nicht, aber Bücher, die sind sachlich. Und viele Studenten lernen da Deutsch und viele Chinesen studieren in Deutschland, promovieren auch und gehen dann zurück. Also dieser Kontakt ist sehr wichtig und da ist die deutsche Sprache sehr wichtig. Die Studenten dort lesen allerdings nicht die neuesten Sachbücher oder Romane. Sie sind hauptsächlich bei Goethe, Winckelmann unterwegs. Das ist also geprüft durch die, das ist eben das besondere China. Aber es gibt auch andere Länder, auch Südamerika gibt es Länder, wo deutsche Sprache und die Wissenschaft angesehen ist und dorthin verkauft man die Sachen und dann eben auch digital. Und wir haben da auch ein gutes Feedback von den Autoren, die sagen, ja, mich hat von dort und dort jemand angeschrieben und hat zu meinen Thesen noch was dazu gesagt oder irgendwie, das scheint zu klappen. Das ist natürlich wiederum für diese Professoren auch gut. Da können sie ihrer Universitätsleitung sagen, wir werden wahrgenommen in der Welt. Das ist ganz arg wichtig. Bei den Medizinern und allem ist es gang und gäbe, die reisen viel mehr rum, aber die Geisteswissenschaftler haben nicht die Mittel, an jedem Kongress teilzunehmen.
Aber so bringt die Digitalisierung sogar bessere Erlöse und weitere Verbreitungsmöglichkeiten dann
für
Sie. Könnte
man so sagen, ja, ohne weiteres. Der Buchumsatz geht zurück und die Digitalisierung steigt. Also wir hatten manchmal bei Lehrbüchern zum Beispiel 3000 Exemplare im Jahr verkauft und dann sind wir heute vielleicht noch bei 1200 und der Rest ist dann digital. Aber die Neuauflagen werden, wie beim Buch vorher auch, werden vorbereitet. Der Autor schreibt immer sozusagen weiter und so weiter. Also das wird jetzt kompensiert, ja, das genau.
Und die Universitäten sind dann auch treue Abnehmer sozusagen? Ist das so ein bisschen,
ja,
dass sich das
natürlich
in dem Bereich bleibt?
In erster Linie sind die Universitäten und Bibliotheken, Universitätsbibliotheken Abnehmer, aber auch eben Studenten selber kaufen die Bücher. Es ist nicht mehr so zwingend, dass ein Professor zu Beginn einer Vorlesung sagt, also mit dem Buch arbeiten wir, das müssen Sie sich kaufen, so nicht, aber es werden doch Buchhinweise gegeben und es gibt viele, sonst würden wir nicht so viele Bücher verkaufen, die das tatsächlich für sich dann auch kaufen. Und da ist eben auch gut, wenn man reinschauen kann in dieses Buch und sieht, was ist da drin. Und dann sagt man, früher hat man ja Bücher leichter kopiert. Heute sagt man, entweder kaufe ich es als E-Book oder ich zahle halt die 24,90, ja, bevor ich da hin und her. Oder, da sind wir eben noch nicht so weit, es kommt noch, man kauft Teile dieses Buches. Wir haben eine ganz, ganz starke Zuwachs in Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache. Ganz klar, es kommen viele Zuwanderer aus allen Gebieten, die nicht Deutsch können. Und da ist insbesondere München eine Universität, die da viel Geld zur Verfügung stellt, wo man auch mit Bildern kleine Bücher macht, um zu zeigen, nicht nur das Wort Mülleimer, was ist ein Mülleimer, dass man das dazu hat. Und dazu gibt es dann auch immer wieder neue Lehrbücher, wie man Fremdsprachen vermittelt. Wir haben das erste Buch zur Dreisprachigkeit. Es kommt vor, dass Eltern zwei unterschiedliche Sprachen haben und das Kind aber hier Deutsch lernt. Und das sind interessante Forschungsgegenstände und das ist das, was ich auch unter Innovation sehe, das möchten wir begleiten und wenn was draus wird, ist gut und wenn nicht, dann, aber das ist auch das Lebendige an so einem Unternehmen.
Da wirkt die Wissenschaft ja dann auch in die gesellschaftlichen Veränderungen rein und da ist ja im Prinzip ja auch der Staat gefordert.
Ja, ja. So ist es, ja. Auch diese pädagogischen Hochschulen, wie sie ehemals hießen, alle, die natürlich auch dann die Lehrkräfte kriegen für Auslandsunterricht und allem, die sind hochinteressiert an diesen Dingen, ja.
Gucken Sie dann vor allem, was passiert in der Forschung und picken sich die Sachen raus, die dann sich durchsetzen? Oder wie ergibt sich dann, dass dann manche Sachen zum Mainstream werden oder zum State of the Art und manche Sachen vielleicht nicht, gerade bei pädagogischen, methodischen Konzepten, bei sowas wie jetzt Lehrbüchern?
Also, einerseits wissen die meisten Autoren, die an solchen Themen arbeiten, welche Verlage in Frage kommen. Und wir haben Lektoren, die schon länger bei uns sind, die sehr gute Kontakte haben und die dann auch angesprochen werden. Ich hätte denen den Buchplan, könnten wir darüber reden, wie auch immer. Wir sind auch Mitglied in diesem UTB, Universitätstaschenbuchverlag, der nächstes Jahr auch 50 Jahre bestehen hat. Das ist eine Gründung von 14 wissenschaftlichen Verlagen aller Fachrichtungen. Und ich habe damals den Franke Verlag in ehemals Bern erwerben können, der von Gründungsmitglied war. Und konnte dann, und das war auch mein Ziel, da habe ich sehr drum gekämpft und habe mir das auch viel kosten lassen, diesen Verlag gekauft, und weil kein Nachfolger da war, und habe das dann ausgebaut, um dort Mitglied zu werden. Das ist eine richtige Vertriebsgemeinschaft, da gibt es medizinische Bücher zu allen Fachgebieten, es gibt auch natürlich die philologischen Fächer. Und das ist so eine Orientierung für den Student, wenn du was suchst zu deinem Fach, dann findest du dort vielleicht was. Andererseits sagen die Autoren, ich möchte unbedingt, dass mein Buch in UTB kommt. Das ist für mich die Publikationsstelle für mein Fachbuch, Lehrbuch. Und dann suchen sie sich aus, wenn sie Jura wollen, gehen sie zum Sibbeck und Mohr, vielleicht in Tübingen. Und wenn sie Germanistik oder was, kommen sie vielleicht dann zu uns oder zum anderen. Und so kommt es etwa zustande.
Können Sie vielleicht können wir uns nochmal den Verlag ein bisschen angucken, welche, wenn Sie sagen, auch Sie haben zugekauft diverse Sachen. Was sind denn, es klingt fast schon nach so einem verflochtenen Großbetrieb, also in Ansatz kann man davon ja vielleicht auch schon reden, aber dass wir das mal ein bisschen aufschlüsseln.
Also im Verlag sind die Großbetriebe Kleinbetriebe. Allein das, was die Verlage umsetzen, selbst Suhrkamp oder so, ist lächerlich gegen Industrie, aber natürlich gibt es da auch eine gewisse Hierarchie. Also begonnen habe ich mit dem Naff Verlag und dann kam der Franke Verlag später, weil ich Mitglied in UTB werden wollte. Das konnte ich nicht, weil meine Fächer schon bestanden und ich habe dann erfahren, dass der Franke Verlag zu veräußern ist, weil keine Nachfolge da ist und es ist mir gelungen, den Verlag zu kaufen. Dann war ich in UTB. Das war schon mal eine gewisse Hürde und eine natürlich Stabilisierung des Programms. Erstens habe ich etwa 100 gut gehende Titel von Franke übernommen. Auch theologische Titel waren dabei. Und dann hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, Autoren, künftigen Autoren, diese Möglichkeit anzubieten, vorher ja nicht. Ja. Und dann später habe ich den Atemto Verlag dazu gekauft. Der war ja der Verlag der Universität Tübingen. Jens hat da seine noch Vorlesungsprogramme drüber gemacht und allem. Und der erste Präsident, der Adolf Theiss, hat den Verlag ausgebaut, hat fast alles publiziert bis zur Schallplatte. Und als die Präsidialverfassung vorbei war, wieder die Professoren kamen und gesagt, was machen wir eigentlich mit dem Verlag und niemand macht es. Und dann wurde er unter anderem uns angeboten und ich habe gesagt, ja, der Name ist gut, Atemto, wer darf das schon den Namen führen? Und dann haben wir ihn gekauft und da haben wir einige schöne Bücher gemacht, kein großes Programm, weil regionales Programm machte ja schon der Silberburg Verlag und da wollten wir also nicht Konkurrenz bieten. Und dann war die Situation, dass ich einen Nachfolger habe. Ich habe lange gesucht, schon vor 5, 6 Jahren, was mache ich mit meinem Verlag? Ich kannte ja mein Alter und musste ja irgendwann rechtzeitig daran denken. Und dann ist unser Sohn, der Elektrotechnik studiert hat und eigentlich auf ein Praktikum irgendwo in China oder Japan gewartet hat und wollte der IT-Spezialist, hat dann bei uns ausgeholfen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein neues Verlagsprogramm bekommen, mit dem wir alle ein bisschen überfordert waren. Und da es nicht so richtig voranging, haben wir ihn gefragt, ob er nicht mal uns helfen könnte, mal das anschauen. Und da hat er, wie man so schön sagt, Blut geleckt, beziehungsweise gesehen, hier wäre ein Bereich, der mir ungeheuer Spaß macht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass er gesagt hat, ich würde gerne den Verlag übernehmen. War ich natürlich glücklich, denn Unternehmen, auch Verlage zu verkaufen, das ist, kann man sich nicht immer die gute Zeit aussuchen. Manchmal ist es schwierig, jemanden zu finden. Und in dem Moment habe ich gesagt, gut, okay, wenn du das machst, selbstverständlich, freue ich mich. Aber dann müssen wir das für die Zukunft so ausrichten, dass du eine Zukunft hast, dass das ganze Unternehmen davon leben kann. Und wir gingen auf die Suche nach Verlagen und zufällig wurde uns ein weiterer UTB-Verlag, dieser UVK, Verlag für Wirtschaftswissenschaften und so weiter, auch für Touristik, angeboten, weil die Nachfolge innerhalb der Familie nicht möglich war. Der damalige Verleger hat gesagt, er möchte nicht an einen Konzern verkaufen. Er war ein Familienunternehmen und er wäre schön, wenn man auch wieder ein Familienunternehmen fände. Und das haben wir dann übernommen. Das war dann ein Sprung im Umsatz, weil die hatten fast so viel Umsatz gemacht wie wir. War auch ein Gewinn an Mitarbeiter. UVK hat 3 Mitarbeiter in München, es war eine Zweigstelle, das ist geblieben, die sind immer noch dort. Wir kommunizieren oft und treffen uns. Und dann ist durch reiner Zufall auch noch ein technischer Verlag dazugekommen, das ist der Expert-Verlag. Dieser Verlag hat den Verleger durch Tod verloren und die Familie hat zunächst versucht, das weiterzuführen, ist aber nicht gelungen. Und ein Vermittler von Verlagen hat mich dann angerufen und hat gesagt, Ihr Name ist da auch gefallen, können wir mal drüber reden. Und dann war ich eigentlich sehr angetan, der war in Renningen, der Verlag, war 2 Jahre ohne Führung, weil eben der Verleger verstorben war und Nachfolger nicht. Und das war eine größere Geschichte, das zu entwirren und allem Möglichen. Aber da sind die Techniker an, nicht nur an Universitäten, sondern auch an Fachhochschulen angesprochen. Und das sind ausgesprochene Lernbücher. Also wenn einer halt Ingenieurwissenschaft studiert, dann kann er nicht philosophieren, dann muss er halt Fachwissen. Und diese Bücher, die sind wirklich leicht, Anführungszeichen, zu verkaufen, weil man hier die Zielgruppe ganz genau kennt. Und auch war es ganz wichtig, und da hat auch das Fest voll uns dazu geführt, aber auch vorher schon, da die Autoren kennenzulernen. Und die Autoren waren wegen dieser Vakanz ziemlich vernachlässigt und haben als erstes einmal nach ihrem Honorar gefragt. Ja klar, 2 Jahre lang keines bekommen. Manche standen dann da und haben gesagt, ich gehe nicht, bevor ich nicht was kriege. Und das haben wir dann alles gemacht, bereinigt, wunderbar. Ist also alles gut gelungen, war große Aufgabe, die ich hätte auch nicht stemmen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch integriert. Und dazu haben wir sogar noch einen guten Lektor gefunden. Ist nicht einfach, weil Leute, die im technischen Bereich erfolgreich sind, die finden leicht eine Stelle. Aber wir haben jemanden gefunden, der nebenher selber noch ein bisschen Bücher schreibt und der also gerne zu uns gekommen ist, und das klappt ganz gut. Also das war die Erweiterung, um die Basis zu erlangen in digitale Produkte, in Plattformen und wie das heißt, zu investieren. Wir haben auch das Softwareunternehmen, das sitzt in Böblingen, die Verlagssoftware gemacht hat, eine gute Zusammenarbeit gefunden. Also unser Sohn hilft denen, neue Produkte zu testen, ob die für Verlage geeignet sind. Und wir kriegen es dann, wenn so ist, zum etwas günstigeren Preis. Und er ist dann auch schon bei anderen Verlagen, wie zum Beispiel Ulmer Verlag, hat er Vorträge gehalten über dieses Verlagsprogramm. Und ist dann auch dann gut verkauft worden. Das sind eben Programme, wie sie heute üblich sind und die zugeschnitten sind auf junge Menschen. Also ein Älterer tut sich ungeheuer schwer, weil man hat wenig Papier, man hat dann alles im Programm, was ganz toll ist, ist auch nie verloren dann, aber solche Dinge sind wichtig. Und das, und jetzt UTB, sind später dran als wir, machen auch eine Plattform, die kostet 400.000 Euro für alle Verlage. Und jeder muss einen Anteil daran leisten. Aber anders lässt sich diese Zukunft nicht gestalten.
Da kann man keine gemeinsamen Sachen machen?
Also wir machen da jetzt gemeinsame. Alle UTB-Verlage bringen ihre Bücher. Wir hätten unsere auf unserer Plattform auch. Aber wenn UTB auftritt als Verlag, und die Bücher werden ja über UTB verkauft, die können wir ja nicht. Also wir produzieren sie auf Kosten, geben sie dann an UTB zum Vertrieb oder Verkauf. Und da ist es jetzt zusammengefügt und jetzt sind diese Titel wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres auch alle als E-Book verfügbar in der ganzen Welt.
Also da kann es passieren, dass es dann noch 10 weitere solche Plattformen geben wird irgendwann und es sich so ein bisschen zersplittert?
Ja, es gibt Verlage, die sich nicht zusammenschließen wollen, die ihre eigene Plattform machen und sagen, ich möchte, dass erkannt wird, ich bin der Verlag, ich biete dieses Buch an. Wir sagen bei UTB, wenn wir es günstiger bekommen, dass unser Produkt dort vertrieben wird, dann muss nicht unbedingt draufstehen oder muss nicht ein Student sagen, ach, das ist aus dem Franke Verlag. Nee, das ist ein Lehrbuch für mich, wunderbar. Und das kann der oder der Verlag sein. Insofern ziehen da alle sozusagen an einem Strang und versuchen, diese Bücher zu verbreitern.
Wenn man sich so viele Verlage nach und nach dazu kauft, ist ja auch immer ein Risiko, dass man da einen Klotz am Bein hat, dass es doch nicht so funktioniert, wie man sich's vorstellt mit der Integration.
Das ist so, haben Sie völlig richtig erkannt. Das ist die menschliche Seite und die sachliche Seite. Bei UVK ging es deswegen einfacher, weil wir uns vorher schon innerhalb UTB über einige Jahre kannten. Wir wussten, wer die Mitarbeiter sind, und wir haben von Anfang an auch dieses Büro in München erhalten. Und da war es eigentlich sehr angenehm. Wir haben dort auch unser Verlagsprogramm implementiert. Es wurde dort alles umgestellt, sodass es alles das gleiche Programm ist. Das ist gut gelungen. Das ist ganz gut. Beim Expert-Verlag war es etwas schwieriger. Da haben wir auch Personal übernommen. Aber dieses Personal hatte noch nie von so einem Programm gehört. Die war noch nicht so weit. Und da ist es sehr, sehr schwierig. Es kommt noch als Voraussetzung, dass es elektronisch verkauft werden kann, kommt dazu, dass die Satzherstellung anders ist. Also man kann nicht mehr wie früher einen Word- oder Schreibmaschinensatz machen und das zum Drucken geben. Das muss so angelegt sein, dass man dieses Buch auch digital drucken kann, dass man Teile daraus und so weiter. Das ist eine völlig andere Art in der Herstellung. Und das muss man rüberbringen. Das ist nicht einfach. Herstellungsleute sind unheimlich gesucht, weil das sind auch keine so hochbezahlten Stellen. Da fängt nicht einer mit 4.000 Euro an. Nicht? Das ist eben so. Und deswegen muss man da die Leute heranführen. Das war nicht ganz einfach. Also wir haben es zum Großteil bewältigt. Hat auch der ein oder andere ältere Mitarbeiter gegeben, der gesagt hat, ach, bin eigentlich sowieso schon 60, dann höre ich nächstes Jahr auf. Ich will mir das nicht mehr antun. Das hat es gegeben, aber insgesamt haben wir es doch ganz gut hingekriegt. Klar, es ist eine Umstellung. Wir haben die Verlagsräume etwas ausgebaut. Wir hatten, als wir selber noch ausgeliefert haben, also selber Rechnungen geschrieben hatten, eine Versandabteilung hatten und so weiter, diese Räume standen mehr oder weniger leer. Die haben wir dann zu Büroräumen umgebaut. Gott sei Dank konnten wir das. Und jetzt ist eigentlich eine ganz angenehme Arbeitsatmosphäre. Meine Frau vor allem macht das ganze Personal. Ist natürlich jetzt sehr aufwendig. Man muss sich auch um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Aber das klappt sehr gut. Wir sind immer noch ein sehr offenes Haus. Wir feiern auch mal einen Geburtstag mit einem Gläschen Sekt und so. Also uns liegt dieses Menschliche schon noch sehr am Herzen. Und
aber es sind natürlich auch immer große Investitionen gewesen. Oder wenn man einen Verlag kauft, dann braucht man auch das nötige Kleingeld. Wie haben Sie das dann geschafft?
Beim Geld haben wir günstige Darlehen bekommen. Ich habe ja ein Verlagsgebäude gebaut, 1984, das abbezahlt ist, sodass man da Sicherheit bieten konnte. Und wir haben gute Darlehen bekommen, die wir auch bedienen müssen, selbstverständlich. Dadurch ist es möglich gewesen. Also wenn man jetzt in gemieteten Räumen wäre und keinen Rückhalt hätte, wäre es ein bisschen schwierig. Das war damals für mich auch schon, ich habe Unternehmen gesehen, die sich entwickeln wollten oder die irgendwo in Miete waren und so ungünstigsten Zeit wurden sie gekündigt. Und dann habe ich mir damals gesagt, wenn ich das selber hinkriege, mein Vater hat mir auch noch ein Darlehen gegeben, das ich aber sogar auch zurückbezahlt habe, dann mache ich lieber was Eigenes, dann kann ich das selber bestimmen und das hat sich bewahrheitet. Natürlich, klar, manchen Städten ist es unbezahlbar. Wir haben in Tübingen Hirschau gebaut, da wurde gerade das Gewerbegebiet erschlossen, das waren noch bezahlbare Preise. Und damals, 1983, war Deutschland in einer großen Ölkrise, in der zweiten Ölkrise. Da war ja auch wirtschaftlich war sehr schwierig. Ist ja dann die Abwechslung von Kanzler Schmidt zu Kohl gekommen. Es gab da auch kleinere Fördermittel. Und vor allem gab es Unternehmen, Bauunternehmen, die bauen konnten. Im Gegensatz zu heute, die haben noch vernünftige Preise verlangt. Also wir haben wunderbar solide gebaut. Da ist bis heute kein Mangel zu spüren an dem Gebäude. Wirklich gut gebaut. Es war einer der ersten Gebäude, das war für unseren Architekt sehr ungewöhnlich. Das muss jetzt außen isoliert werden, und eben um Öl einzusparen, klar. Und der sagte, ich muss das machen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Beton reagiert, aber wir machen es. Bis heute ist alles okay. Wir haben dadurch sehr geringen Ölverbrauch. Wir haben im Sommer, wenn wir die Jalousien unten lassen, brauchen wir keine Klimaanlage. Und inzwischen habe ich, weil das Dach renoviert werden musste, auch noch eine Solaranlage draufgebaut. Erzeugen wir auch noch Strom. Also das ist richtig gut ausgegangen. Und deswegen war ich froh, dass ich das bauen konnte, auch mit einem guten Architekt, und der hatte gerade in Stuttgart den Apothekerverlag fertiggestellt und hat gesagt, das kann ich Ihnen zeigen, so in der Richtung stelle ich mir das vor. Also das war sehr gut und ist bis heute tatsächlich auch wirklich gelungen, und so konnten wir uns mit auslehnen.
Und vorher waren Sie in Tübingen?
Vorher waren wir in Tübingen, in einem Privathaus, ja, und damals musste ich nach größeren Räumen oder nach Zuwachs suchen, weil wir die Auslieferung selber machen wollten. Auslieferung heißt, man bekommt die Bestellungen, schreibt die Rechnungen, verschickt die Bücher und all die Geschichte, hat das Lager und all diese Sache. Das wäre heute tot, aber damals war das so. Und die Auslieferungen haben sich dann auch etwas reduziert. Es waren dann wenige gute Auslieferungen. Und die EDV und damals auch das Vereinte Europa, was so anfing, das war alles kompliziert. Also wenn in Österreich die Mehrwertsteuer sich ändert, die haben nämlich 8%, als wir 7, dann muss man gleich ein neues Programmteil bekommen. Und die kleineren Unternehmen, die solche Programme zur Verfügung stellten, die konnten dann nicht Schritt halten. Das habe ich dann so mitbekommen. Dann hatten wir eine Vertriebsleiterin, und die hatte einen Freund, der was irgendwas Spezielles studierte. Das gab es nur in Dresden und in Freiburg. Und da habe ich gedacht, wenn die heiraten, dann geht die weg. Und wie finde ich dann eine gute Vertriebsleiterin? Und dann hatten wir über UTB und auch vorher die Beziehung zur Brockhaus-Kommission Auslieferung in Stuttgart. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir gehen dahin, das sprechen wir mit denen. Die waren sehr glücklich, haben uns gleich zugesagt, und wir haben dann die Auslieferung peu à peu, es war auch nicht einfach, war natürlich auch der Umzug der Bücher und so weiter, übertragen. Und prompt, ein halbes Jahr später, kam diese Vertriebsleiterin und sagte, ich heirate und ziehe nach Dresden. Gott sei Dank, habe ich gedacht. Und dann war das neu erbaute Postgebäude in Hirschau, wurde plötzlich geschlossen, musste man Richtung Reutlingen da oben fahren und die Pakete abgeben. Und dann kam der EDV-Anwender und sagte, also muss Ihnen leider sagen, ich kann die Programme nicht mehr fortführen, ich würde Ihnen gerne helfen. Da haben wir gesagt, prima, vielen Dank, es ist geregelt. Und seit der Zeit sind wir bei Brockhaus-Kommission. Und die Bestellung läuft natürlich jetzt anders. Ein Buchhändler kann nicht eine Bestellung, sei es per Fax oder per irgendwas, weitergeben, und dann kriegt er am Tag 40, 50, 60 kleine Päckchen von den verschiedenen Verlagen. Er muss es bündeln. Und jetzt gibt es eben schon diese Bündelungen über den Verlag hinweg. Das heißt, der Osiander bestellt von 3 Verlagen Bücher, dann ist es auf einer Faktur, ist nur ein Paket, also sparsamer, auch in Packpapier und so weiter und so fort. Das sind diese Rationalisierungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich unabdingbar. Wir kriegen jede Nacht um Mitternacht die neuen Zahlen. Wir sehen, wie läuft es. Wir sehen, wie viele Bücher, Exemplare sind von dem Titel noch da. Muss ich nachdrucken? Was muss ich machen? Wir haben inzwischen, das hat auch unser Sohn, mit erarbeitet, eine große Druckerei in Bamberg, die von Klein- bis Großauflagen alles Mögliche druckt. Die hat verschiedene Druckereien natürlich auch zugekauft, sodass wir da flexibel sind. Also erstens ist für den Autor eine wunderbare Botschaft, ein Buch ist nie vergriffen. Ich kann auch 2 oder 3 drucken. Dann können wir mit kleineren Auflagen beginnen. Wir haben teilweise mit 5.000, 6.000 beginnen müssen, haben das in Tallinn, Lettland gedruckt, weil es da preiswert war, und haben gesagt, hoffentlich ist an dem Buch nichts falsch. Um Gottes Willen, wenn man das einstampfen müsste. Heute ist es viel entspannter, man druckt mal 600, 700, und wenn dann was wäre, wäre der Schaden nicht so groß. spart natürlich Lagerarbeiten, spart natürlich Kosten und. Und das ist eben heute die Art. Ja. Und die, gut, da gab es noch kein Amazon, aber die Buchhändler haben immer schon sehr schnell geliefert, ist Amazon dazugekommen. Das ist nicht das Tollste, weil die ihre Filialen auch noch in Tschechien haben und so, sind andere Probleme. Aber wie gesagt, diese Auslieferung muss heute so sein. Und wer das nicht macht, der kommt dann nicht durch, ne? Das ist klar.
Und wie hat 1969 alles angefangen? Was hat Sie dazu gebracht, den Verlag überhaupt zu gründen?
Ja, damals habe ich nicht an eine Verlagsgründung gedacht. Ich habe 60 in Tübingen angefangen zu studieren. Romanistik, Anglistik, allgemeine Sprachwissenschaft, musste dann erstmal noch das große Latinum nachmachen, weil ich in der Schule hatten wir kein Latein. Und dann hat mir auch vor allem bei der Romanistik die Lehrstühle, die Professoren, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann kam 1963 ein ganz bedeutender Professor, Cuserio hieß der, der in Italien geboren wurde, dann über Rumänien Professor in Montevideo wurde und immer von der deutschen Humboldt-Universität geträumt hat und versucht hat, nach Deutschland zu kommen. Und er kam dann nach Bonn, da hatte er eine außerordentliche Professur und in Tübingen wurde eine Professur ausgeschrieben und die ist dann mit ihm 1963 besetzt worden. Und das war ein international bekannter Romanist und Sprachwissenschaftler. Man muss sehen, dass die deutsche Sprachwissenschaft, die ja sehr führend war in Europa, durch den Krieg unendlichen Schaden genommen hat. Viele Professoren, auch ganz, ganz bedeutende, waren natürlich jüdischer Abstammung und mussten weg. Auch ein Anglist, der hatte eine jüdische Frau und wie das alles war. Und dann ist zunächst der Prager Linguistenkreis gegründet worden. Und als dann der Krieg und die Besatzungen sich ausweiteten, sind die Prager alle nach Amerika, sodass die Sprachwissenschaft und diese Forschung und die Leute in Amerika saßen. Und Anfang der 60er Jahre haben die deutschen Professoren und die Jungen auch Anschluss gesucht, haben ihre Reisen gemacht nach Amerika und so weiter. Und man hat da wieder, es wurden dann die Lehrstühle vervielfacht. Also ein romanistischer Literaturwissenschaftler, wir hatten den berühmten Professor Rolfs in Tübingen, der hat von Altfranzösisch bis Neufranzösisch alles gemacht. Da wurden plötzlich drei Professoren draus. Dasselbe bei der Anglistik 2, also ältere Sprachstufen, der neue, und bei der Germanistik auch. Dazu ist es dann auch gekommen, dass die kleinen Institute, Jens, Amerikanistik, waren überall. Die Romanistik war oben bei der Stiftskirche schon und die Germanistik war unten in der Stadt. Und dann wurde das Neuphilologikum gebaut auf den ehemaligen Tennisplätzen. Also plötzlich war Bedarf für diese. Also diese historische Situation muss man sehen. Nun kam also dieser Professor Cuserio und der hat ganz tolle Vorlesungen gehalten. Eine zum Strukturalismus, eine zur transformationellen Grammatik, eine zur Sprachphilosophie. Da sind dann andere Professoren sogar im Hörsaal gesehen, haben sie das angehört. Und das kannte niemand so richtig und er hat es ganz toll dargestellt. Und er hatte dann auch initiiert einen Linguistenkreis in Tübingen, der einmal im Monat getagt hat. Da kamen Professoren und Angehörige, Lehrstuhl und Leute aus Freiburg und aus Stuttgart und auch zum Teil Heidelberg. War eine ganz tolle Sache. Und dann diese Vorlesungen haben manche gesagt, ja, ach Gott, wenn ich das nur hätte, das ist jetzt richtig spannend. Und dann bin ich mit einem Freund auf die Idee gekommen, Cuserio zu fragen, ob wir, weil er das nicht selber machen wollte, diese Vorlesungsschriften machen dürfen nach der Vorlesung. Und er hat gesagt, ja, wunderbar. Und wir haben es ihm dann. Und dann sind wir hingehockt und haben dann jeden Abend dann eben das Zeug runtergetippt und sonst wie, haben es ihm dann noch gezeigt. Und ja, war alles okay. Dann haben wir das verkauft über den Asta und sonst was. Die kosteten 4-5 D-Mark damals. Und da haben wir unheimlich viel verkauft. Und dann kam 1969 ein Verlag, ein bedeutender Verlag, und ging zu Cuserio. Ich war ja damals Assistent, ich kriegte das ja alles mit. Und gesagt, ja, diese Sache, da kann man was draus machen, möchte da mit Ihnen das und so eine Reihe. Und sie haben dann diese Skripten, wäre auch toll und so. Dann habe ich gedacht, hier, ich brauche Urheberrechte, muss irgendwie. Und habe mich sofort den Verlag oder ja, dieses Unternehmen angemeldet, um dann eben auch Mitglied des Börsenvereins werden zu können, eine Verlagsnummer zu kriegen und. Und ich konnte mich aber nicht Narr-Verlag nennen, weil ich ja an der Uni angestellt war. Und dann habe ich mit dem damaligen Dekan gesprochen. Er sagte, ja, Sie geben doch auch so eine Reihe heraus, Tübinger Beiträge zur Linguistik. Also wenn Sie Reihenherausgeber sind, das sind viele Professoren, das ist kein Problem, das können Sie machen, da kriegen Sie eine Nebentätigkeitsgenehmigung vom Ministerium und so weiter. Und dann hatte ich den und dann haben wir diese Skripten in den Verlag überführt und dann hatten die eine Verkehrsnummer vom Börsenverein, waren über den Buchhandel erhältlich und so weiter. Und dann kamen die ersten Freunde aus Amerika zurück und haben gesagt, du, die Bücher dort, das ist unglaublich, die sind in 3-4 Monaten ist da ein Buch publiziert. Wenn man das bei uns über Bleisatz und allem macht, das dauert ja viel zu lang. Was machen wir denn da und so weiter? Und ja, dann habe ich gesagt, naja gut, Bleisatz dauert wirklich lang, aber es muss ja nicht jedes Buch über Bleisatz sein. Und dann hatten wir, was gerade auf dem Markt war, einen IBM Composer, hieß das, gekauft. Das war eine größere Schreibmaschine mit einem Lochkartengerät und da konnte man die Texte mit verschiedenen Kugelköpfen eingeben. Das habe ich jemanden gefunden, der das in der Hausarbeit gemacht hat. Und das hatte dann auch Blocksatz und so, war natürlich nicht so schön wie Bleisatz, ist ja völlig klar, aber ging rasend schnell. Und da hatten wir in 3 Monaten ein Buch fertig. Und da waren die damaligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren begeistert und haben gesagt, ich habe ja auch Konkurrenz, wenn vorher das Konkurrenz, Entschuldigung, Werk erscheint, ist ja schlimm. Und so sind wir dann sehr schnell geworden und dann konnte ich mich fast nicht mehr retten und so kam dann die Idee, ja, das mache ich halt nur noch Verlag. Das hat mir dann auch Spaß gemacht, dann habe ich meine Uni-Karriere aufgegeben. Das heißt Karriere, ich meine, da muss man sich dann habilitieren und allem, wer weiß. Und so bin ich in die Verlegerei gekommen.
Und quasi dieser andere Verlag, der da das Interesse hatte, der hat Ihren Ehrgeiz geweckt und den haben Sie dann damit ausgestochen, so ein bisschen auch?
So oder? Ungefähr, ja, so ungefähr. Der hat, da habe ich gemerkt, dass diese Sachen inhaltlich wertvoll sind und sich gut verkaufen lassen. Da habe ich gedacht, naja, wir haben es ja schon selber geschrieben, dann machen wir es auch selber. Und der Professor Cuserio, der war auch mit dem zufrieden, hatte auch kein Interesse groß und so war das dann. Und es sind in dieser Zeit eben, weil ich sagte, Vermehrung der Lehrstühle, Vermehrung der wissenschaftlichen Seminare, Vorlesungen, allem, sind sehr viele Studienbücher schon entstanden und es war eine Nachfrage danach. Damals, als ich nach Tübingen kam, 1960, da waren das etwa 12.000 Studenten. Da hat ein Freund aus Stuttgart, der hat mich noch rumgeführt, hat mir die Uni noch gezeigt und hat gesagt, du, ich habe angefangen bei 8.000, jetzt ist 12.000, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe. Gell? Witz heutzutage, jetzt gehen wir so auf 30.000 zu. Aber damals war das so, es ist alles schlagartig vergrößert. Und da gab es eben viele Publikationen und die Autoren waren mit der etwas einfacheren Herstellung natürlich einverstanden, weil die Bücher schnell fertig wurden und sie waren preiswert. Und Buche im Bleisatz, das konnte ein Jahr oder länger dauern. Und wir haben auch ein paar im Bleisatz gemacht und dann bei Müller und Bass war ganz groß und dann hatte man so einen Berg Blei und dann sagt der Drucker, ja, was mache ich? Drucken Sie nach, ich brauche mein Blei wieder, kann ich es einschmelzen? Und dann hat man gesagt, Gottes Willen, man kann keinen Nachdruck. Dann hat man versucht, das auf Papier so abzufotografieren, hat es vorsichtig gerollt und lauter so Zeug. Ne? Aber das war mit eine weitere Innovation, nicht im wissenschaftlichen, sondern im herstellerischen Bereich, wo wir dann unheimlich schnell vorangekommen sind.
Gibt es die Sachen vom Anfang auch noch?
Heute? Ja, die gibt es noch. Die meisten gibt es noch. Ja. Das verkauft sich immer noch in kleineren Stückzahlen. Also Strukturalismus nicht mehr, aber Sprachphilosophie. Das hat dann ein Mitarbeiter von Coserio noch ausgearbeitet und weitergearbeitet. Und wir haben dann auch den Nachlass, den Schriften von Coserio noch publiziert. Also das gibt es alle heute noch. Das wird nicht mehr in großen Stückzahlen verkauft, aber es ist Geschichte der Sprachwissenschaft. Und man muss immer, wenn man irgendein Fach hat, ein bisschen zurückgehen auf die Geschichte. Und die Sachen sind auch in andere Sprachen übersetzt worden. Also das gibt es alles noch. Ja.
Das war der absolute Bestseller in den 50 Jahren?
Ja, also ein Bestseller von einem Anglisten, Ernst Lacy, hatte ich, der ein Buch geschrieben hat über Verhaltensregeln, also wie man sich so kennenlernt und alles Mögliche. Da haben wir bestimmt 20 oder wie viel Tausend verkauft. Die wissenschaftlichen sind viele in Neuauflagen gekommen, haben wir bestimmt auch inzwischen 30 oder wie viel Tausend verkauft. Also wir haben jetzt gerade heute oder gestern ist erschienen eine deutsche Grammatik für In- und Ausländer in dritter Auflage. Und da haben wir bestimmt schon 50.000 verkauft. Das ist ein wunderbares Buch, wo die deutsche Grammatik lesbar dargestellt wird. Auch für die Deutschen, Muttersprachlicher selbst, auch für Fremdsprachlicher. Und solche Bücher, die haben schon größere Auflagen. Aber wir haben auch viele Monographien gemacht mit nur 250 oder 150 Auflage. Auch kein Thema. Die sind ja eben für die Bibliotheken, sind entsprechend teurer und ist auch kein Problem.
Was wir noch gar nicht jetzt hatten, ist, dass Sie ja noch einen Verlag jetzt übernommen haben, dass Sie jetzt auch unter die Literaturverleger gegangen sind.
Ja. Also den Hubert Klöpfer kenne ich ja schon sehr, sehr lange, war mal Lektor bei uns, bevor er dann zum Atemto Verlag mit Unterpräsident Theiss gegangen ist. Und wir hatten die ganzen Jahre über Kontakt. Wir haben sein Programm verfolgt, wir haben seine Auf- und Abs verfolgt, seine Schwierigkeiten. Wir waren immer im Kontakt. Wir waren ja auch in Stuttgart, in der gleichen Stuttgarter Verlegerrunde, wo sie die Verleger treffen und alle möglichen. Und als er dann sah, dass er keinen Nachfolger fand. Er hat sich ja mal vorgenommen, mit 63 einen Nachfolger zu suchen, dass er spätestens mit 67 seine Karriere beenden kann. Und das ist nicht gelungen. Und dann kamen noch andere Probleme hinzu und er konnte kein Programm mehr machen. Und wir hatten uns lange ausgetauscht und alles und mir tat es wahnsinnig leid, weil ich wusste, was für tolle Bücher erschienen sind. Die Autoren kannte ich zum großen Teil, wenn auch nicht alle persönlich, aber noch vom Namen. Und ich habe das bewundert, was er gemacht hat und denke, dass das jetzt so einfach aufhören sollte, das wäre doch schade. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, was hältst du davon, wenn wir das noch machen? Und da sagt sie, ja, wenn du meinst, dann machen wir das. Und so haben wir das gemacht. Da habe ich zum Hubert gesagt, du, stell dir vor, wir hätten Interesse, wenn du noch mitmachst als Programmleiter. Du musst natürlich das Programm mitmachen. Und er war dann überglücklich. Und wir konnten dann das Herbstprogramm fast durchgängig zeitgerecht erscheinen lassen. Es fehlen jetzt nur 2, 3 Titel, die dieses Jahr noch kommen. Dann ist es vollkommen erschienen. Das Frühjahrsprogramm ist fertiggestellt. Wir sind gerade am Prospekt dabei. Es wird auch ansprechend. Und da gab es natürlich verschiedene Probleme, weil wir die Auslieferung wechseln mussten. Also er hatte eine andere Auslieferung und wir hätten ja nicht ein völlig anderes, neues Auslieferungsprogramm für den kleinen Verlag kaufen installieren können. Und dann mussten wir auch Synergieeffekte ausnutzen, denn finanziell ist so ein Verlag kaum in der Lage, sich selber zu tragen. Und wir haben das dann auch getrennt gemacht, also meine Frau und ich und unser Sohn, wir haben die Anteile und wenn negative Zahlen sind, schlagen sie nicht auf den anderen Verlag durch. Und wir machen das jetzt gemeinsam mit großem Engagement. Hubert macht weiterhin Programm, da müssen wir uns noch in vielen Dingen zusammenrauchen. Wir haben die Frau Rieger und die Frau Fecke übernommen, die eben die Lesungen vereinbaren, die Werbung und Presse durchführen und haben im Verlag einen Mann, der von UVK kam, den haben wir noch mit dem Vertrieb, also mit all diesen Dingen noch eingearbeitet in diesen Verlag und das läuft noch nicht ganz rund, aber es läuft. Wir hatten jetzt zum ersten Mal einen eigenen Stand, einen wunderschönen, kam in der Tübinger Zeitung, da mit den gelben Sesseln, dieser Stand wurde von vielen bewundert, hat uns viele Autoren kamen, haben großen Zuspruch gefunden. Herr Zelder natürlich und alle setzen da drauf und ja, das bedeutet noch ein paar Mühen und allem, aber so ist es im Leben. Das ist nicht mal alles einfach.
Dann wird es nicht langweilig.
Wir bekennen uns dazu und wir machen das.
Ja. Vielen Dank, Herr Narr, dass Sie da waren und so viel erzählt haben aus dem Innenleben eines Verlages und auch aus der tollen Geschichte. Danke, dass Sie da waren und alles Gute, toi, toi, toi.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich die Gelegenheit hatte, etwas aus dem aufregenden Verlagsleben zu erzählen und bedanke mich für die guten Wünsche. Das kann die weitere Mannschaft gebrauchen.
Sehr Danke. Gerne. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12. Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen von 6 bis 8. Und natürlich auch alle Wortbeiträge und auch das Interview in voller Länge nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin dann am kommenden Freitag um 10 in der zweiten Stunde zu Gast. Christopher Buchholz, der Leiter der französischen Filmtage, die ja auch demnächst in Tübingen wieder beginnen. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.